BR Heimat lesen.
Der Gorswenzel. Er war ein sonderbarer Kauz mit allerlei Schrullen und Eigenheiten. In der Schule schon hieß er ob seiner besonderen Vorliebe für das Geschlecht der Ziegen oder Böcke allgemein der Gorswenzel oder kurzweg Gorserer, eine Titulierung, die ihn anfänglich außer Rand und Band brachte. Im Begreifen und Auffassen war der Wenzel gerade kein Held. Deshalb musste er in der Eselsbank sitzen, welche von nun an auch den Ehrentitel Gorserer Bank führte. Doch dem Wenzel gefiel es dort sehr gut. Er schnitt sich aus Papier eine ganze Ziegenherde mit stattlichen Böcken und stellte diese Geschöpfe seiner Kunst selbstbewusst in der Banklade auf. Einmal ertappte ihn bei diesem Experimente der alte Lehrer mit dem bösen Fuß. Und er sagte weiter nichts, sondern zog sein tabakgesättigtes Schnupftuch aus dem langen Rockschlüssel, stäubte dasselbe dem Wenzel ein paar Mal ins Gesicht, dass die Tabaküberreste an demselben hängen blieben, und sprach dann mit zitternder Stimme: »Jetzt sehe selbst, dass du ein echter Gorserer bist.« Das machte den Wenzel so schier, dass er ernstlich beschloss, dem alten Lehrer keinen Schafdünger auf den wehen Fuß mehr zu bringen. Und in dem zunehmenden Fußübel war zu sehen, dass der Gorswenzel Wort gehalten. Auf dem Schulwege war der Wenzel immer bei den Menschen, denn mit den Burmern wollte er nichts zu tun haben. Ob seiner originellen Vorliebe für das Weibsgeschlecht, war auch seine Kleidung eine ganz originelle. Er trug nie eine Mütze, sondern setzte ein Kopfdirkel auf. Um die Hüften band er sich ein Vierder und ging der Wind, so schützte er seine Zähne durch ein Maidirchel. Gingen die Dorfmädchen an Sonntagnachmittagen singend und scherzend in den Waldschlag hinaus, so war der Wenzel der Kini unter den Mäulern. Er half ihnen Birlglauben, führte sie aber über Ronen und Wurzeln, Stöcke und Klüfte und war ihr ritterlicher Beschützer bei jeder Gelegenheit. Deshalb hielten die Mädchen etwas auf den Wenzel und duldeten ihn gern unter sich. Nur wenn es zu einer Rauferei kam, da nahm der Wenzel Reis aus. Oder er verschanzte sich hinter der natürlichen Festung eines verworrenen Dickichts oder einer Baumwurzel, um keine Schläge zu bekommen, denn zum Raufen hatte er keine Courage. Auch vor Geistern hatte er Respekt. Einmal war er mit den Mäudeln draußen im Waldhüter Steinriegel, um Himbeeren zu sammeln. Der Revierförster, der gerade in der Nähe einem Rehbocke auflauerte, fühlte sich durch die lärmende Gesellschaft gestört und fing recht schauerlich zu schluchzen und zu weinen an, was sich im sonntagsstillen Hochwalde, in der starren, leblosen Felsenwildnis gerade nicht angenehm anhört. Der Wenzel hörte es, lauschte betroffen in den Wald hinaus, und als der Förster zum zweiten Male zu weinen anfing, da schrie der Wenzel aus vollem Halse: »Lauft's, lauft's, Fegfeier kommt!« Und fort ging's über Stock und Stein, dass die Haare flogen und die Schürzen flatterten. »Wenzel, das hast du schlecht gemacht, dass du deine Herde so im Stiche gelassen hast, denn du warst nur auf deine Rettung bedacht und überließest deinen Harem seinem Schicksal.« Deshalb wählte sich dieser den Kalbelnazi zum Kini, was dir nicht wenig Kummer verursachte. Doch dein unwiderstehlicher Zauber verhalf dir bald wieder zum Siege, und nach etwa 8 Tagen führtest du wieder deine Weiblein in die Schule, in die Spinnstube und auf den Spielplatz. Und weißt du es noch, Wenzel, wie dir das sommersprossige Tilei immer dankte mit einem Blicke, der dich traf wie die leuchtende Morgenröte? Ja. Das Thielei hat damals schon ein Auge auf dich gehabt, und du wärst sicher der Ihrige geworden, wenn du deine Gorswirtschaft aufgegeben hättest. So aber kamst du wegen deiner zweideutigen Lebensweise derart in Verruf, dass dich die Leute bald Zwiedorl nannten, weil sie an deiner Mannbarkeit zweifelten, und von da an hatte das Thielei einen Grausen vor dir. Musst schon nicht böse sein, Wenzel, wenn ich dem Thielei recht gebe, dass sie sich bald darauf endgültig den Kalbelnazi aufgezwickt hat, bei dem sie nun dauernd blieb. Auch wirst du mir erlauben, dass ich ausführlich berichte, wie du so ein berühmter Gorserer geworden, denn so ein Stückel muss immerhin die Welt interessieren. Da war im Dorfe die hatschende Mariandl infolge eines Brustleidens gezwungen, Ziegenmilch zu trinken. Und weil in der ganzen Gmur keine einzige Ziege vorkam, so musste sie sich selbst ein solches Vieh einstellen. Bald meckerte in ihrem Stalle eine scheckige Heppin, und die Mariandel kam deswegen auch etwas in Verruf. Allein bald verstummte das Vorurteil, und die Mariandel wurde auf den Genuss der heilsamen Ziegenmilch von Tag zu Tag gesunder. Du, Wenzel, warst der Einzige, der sich um diese Gors im Dorf kümmerte. Du kamst alle Tage, standest im Stalle, betrachtetest die Heppin mit freudigen Blicken, streicheltest ihr das Fell, sprachst zu ihr, gabst ihr Kosenamen, brachtest ihr Eschen und Ahornlaub, kitzeltest ihren Gaumen mit Brot und Salz und triebst es mit ihr so weit, dass dich die Ziege schon ordentlich leiden konnte. Du wirst dich wohl noch erinnern im Jenseits da drüben, Wenzel, wie du dann eines Tages zur Mariandel kamst, ihr dein Herz auszuschütten, dass dein Sinn auch nach einer solchen Ziege stehe. Und warst du es nicht, der das Tier nach Finsterau führte, als es bocken wollte? Und wie lachte dir das Herz im Leibe, als du den zottigen, trotzigen Gorsbock erblicktest? Solch einen Bock dein eigen nennen, war fortan dein ganzes Streben. Deine Ideale haben dir nicht gelogen. Denn als die Mariandel, will sagen, deren Geist drei Zicklein bekam, da gab sie dir ein Paarl zum Geschenke, und dein Anfang war gemacht. Es hat dich nicht einmal Geld gekostet. Täglich sah man dich nun, und da warst du schon 16 Jahre alt, in Begleitung deines Ziegenpaares, den Laubkorb auf dem Rücken, die blauleinene Schürze um die Hüften, barfüßig und barhaupt dem Waldschlage zuwandern, wo du für deine Lieblinge Ahornlaub und Himbeerkraut sammeltest mit dem Fleiße einer Biene. Oft, wenn du so emsig zupftest und dich deine Getreuen so flehentlich ansahen, strecktest du ihnen eine Handvoll hin und weidetest dich an ihrer Fressgier. Seelenvergnügt zogst du wieder mit ihnen ins Dorf zurück, wenn die Abendglocken klangen und die Sternlein am Himmel standen. Freilich hat dein Vater oft bedenklich den grauen Kopf geschüttelt. »Alle meine Buben sind mir geraten«, pflegte er zu sagen, »und nur der Wenzel schlägt aus der Art.« Doch deine Mutter war dein Anwalt, denn du nütztest ihr im Hauswesen mehr als ihre beiden Töchter. Du wuschest das Geschirr, die Wäsche und den Fußboden, trugst dir das Viehfutter aus dem Walde heim, versahst die abscheulichsten Stalldienste, melktest die Kühe und deine Ziegen, stricktest Strümpfe, nähtest Hemden und dergleichen. So führtest du diese Wirtschaft fort bis zur Assentierung, bedientest mit deinen zwei Böcken die Ziegen der ganzen Umgebung, was dir ein hübsches Geld brachte, denn für das Bocken verlangtest du 10 bare Kreuzer. Und dieses Geld legtest du in deine Truhe und kauftest dafür gelegentlich Schüsseln, Teller, Messer, Gabeln, Bilder, Leinwand, Flachs und so fort. Die Männerwelt verachtete dich, desto mehr aber hielten die Weiber auf dich. Überall hieß es, der Wenzel, ja der Wenzel. Deshalb warst du auch aller Dorfweiber verlässlicher Freund und Ratgeber. Und sie waren dir erkenntlich, sie duldeten dich in ihren Kreisen, wo du freilich auch oft als Zielscheibe ihres Witzes herhalten musstest. Du wirst es sicherlich nicht vergessen haben, wie du einmal beim Wagner eingeschlafen und wie dir die Wagner-Liesel mit der Schere den rechten Flügel deines gerade nicht schlecht gewachsenen Schnauzbärtchens weggeschnitten und die Stelle mit Holzkohle bestrichen hatte, so dass dir alle Buben nachrannten mit dem Refrain auf den Lippen: »Gosserä, hat dir der Bock den Bord angefressen?« Und nun kam der Tag der Assentierung. Das ganze Dorf sah mit Spannung der Entscheidung entgegen, ob du wirklich ein Zwiedorl wärst. Wenzel, du hast männlich gesiegt, wurdest assentiert und abgeführt und trugst zur Zufriedenheit deiner Hufaziere 3 Jahre lang den kaiserlichen Rock in Ehren. Und als du zurückkehrtest, ging dein Vater ins Ausgedinge. Und du musstest dich mit ihm ins finstere Ausgedingestübel setzen, und nun war es mit deiner Ziegenherrlichkeit aus für immer. Du musstest als Holzhauer für deine greisen Eltern das Brot verdienen und warst doch in der Tat ein braver Sohn. Nur der Schürze bliebst du treu, die gabst du nicht von dir. Du trugst sie an Werk wie Feiertagen, melktest nach wie vor die Kühe und trugst mit den Weibern Gras aus dem Walde. Nach der Zeit lerntest du auch das Bier trinken und gingst zum Erstaunen aller fleißig auf den Tanzboden, wo du bald der beliebteste Donzer warst. Dort warst du der Schutzengel derjenigen Menschen, welche in Ermangelung eines Burm abseits im Winkel stehen bleiben mussten. Du, guter Wenzel, zogst diese Armen aus dem Staube der Vergessenheit hervor und wacheltest mit ihnen lustig herum, führest sie dann zum Bier und unterhieltest dich mit ihnen. Am Ostermontag oder am Steffeltag zu Weihnachten, wenn die Burschen ihre Dirndln einweisten, das heißt zum Biere führten, da nahmst du dich der Verlassenen an und führtest mitunter 10 Weiblein ins Wirtshaus, denn bei Geld warst du immer. Und alle waren dir in der Folge dankbar. Du musstest ihnen die Wehmutter holen, wenn sich bei Nacht und Sturm sonst niemand hinaustraute, was du stets mit größter Bereitwilligkeit erfülltest. Dafür wurdest du dann bei der Taufe mit Kornbranntwein bewirtet, der dich immer sehr belebte. Der Weiberfreund bist du lebenslang geblieben, wiewohl du selbst keine gefreit hast. In den Rockenstuben warst du der Harmonikabläser. Und die Mädchen konnten deinen Hyonsklängen nicht widerstehen, warfen Spinnrad und Rocken zur Seite und bewegten sich singend den munteren Reigen des Ländlers. Oft fasste und schüttelte dich dabei selbst so ein heißes Tanzfieber, dass du blasend auf die Bäuerin zusprangst und mit dieser blasend zu hopsen begannst. Wenzel. Und dann kam eine Zeit, wo sie dich tot aus dem Walde heimtrugen. Der Jäger will dich in der Nacht beim Holzdiebstahl betreten haben. Es war aber gewiss nicht wahr. Und er brannte dir die Kugel hinauf, dass dein Lebenslichtel für ewige Zeiten erlosch. Alles hat dich treu beweint, denn du warst ein guter Kerl. Und wenn man heute noch einen recht herzlich braven Burschen hervorheben will, so sagt man im Dorfe, der ist wie der Gorswenzel. Tschirslin. Oft wandle ich in meinen Träumen auf den blumigen und geheiligten Pfaden meiner Kindheit. Da liegt es vor meinem geistigen Auge, das schlichte Walddörfchen an den moosig-grünen Ufern des munteren Teufelsbaches mit seinen einfachen Holzhäusern, auf deren flachen, oft bis an den Boden herniederreichenden Schindeldächern ich wie ein Spatz herumsprang und auf deren schneidigen Firsten ich wie ein stolzer Reiter saß und erstaunt hinausblickte in den schönen, tannendunklen Hochwald mit seinen stolzen Bergkuppen und freundlichen Dörfern und Gehöften. Wald umrauscht und Sang umklungen, träumrisch und gedankenvoll, weil ich dann wieder im einsamen, nachtstillen, blumigen und sonnigen Wald schlage, wo alles so feierlich schweigt und nur die Lüfte in den uralten Wipfeln und Kronen rauschen und die langen, vom Strahl der Sonne gebleichten Waldgräser geheimnisvoll lispeln, während aus ferner, ferner Waldesweite heller Jodlersang der Holzhackerburm sanft und melodisch klingt und in den wehenden Lüften verhallt. Dann sehe ich sie wieder vor mir, die teuren Gestalten meiner Kindheit. So manches Bild taucht in der Erinnerung auf, das mich einst vermöge seiner Würde begeisterte oder ob seiner Schnurren und Sonderlichkeiten belustigte und zu allerhand Schabernack anregte. Auch du, altes, außergewöhnliches Weib, ja, auch du, pfeifenrauchende, schnupfende und fahrige Schirslin, belebst dann meine Erinnerungen mit deiner Nähe. Und es zwingt mich heute, mit dir ein wenig zu plaudern, weil ich gerade heute ein gutes Mundstück habe. Du warst eine geborene Bayerin, und die stürmische Ilz hatte dich oft an ihren waldfeuchten Ufern gesehen, wie du Buschwindröschen und Vergissmeinnicht gepflückt und Kresse gegessen. Damals warst du eine gar stattliche Jungfer von 20 Lenzen, doch übtest du keine besondere Anziehungskraft auf die Burschen, denn deine Natur neigte mehr zum Männlichen hin. Deine Stimme war rau und oberhalb der Oberlippe zeigte sich sehr verdächtiger Flaum von schwärzlicher Färbung, den der Hegagsafer einmal auf dem Tanzboden zum Gaudium aller Dirnen und Burschen als Schnurrer konstatierte, auf welches Leid hin du nicht mehr unter der Dorfjugend erschienst. Einmal saßest du so traurig im Fichtendickicht und schautest sinnend über die in Kiesel und Granitblöcke dahintollenden, gischtenden Wellen der Ilz, als sich hinter dir die Zweige teilten und der Grenzjäger vor dir stand, der dich schon lange insgeheim verfolgte. Heute hattest du deinen Schutzgeist nicht bei dir, wie du immer zu sagen pflegtest, wenn dir etwas Widerwärtiges passierte. Du verlorst deine Ehre. Und als sich der Grenzjäger bald darauf aus dem Staube machte, warst du dem Irrsinn nahe. Und du musstest es ertragen, als die Leute mit dem Finger nach dir zeigten. Hast viel geweint und gelitten. Der Vater jagte dich unter grässlichem Sakramentieren fort, von Haus und Hof. Und du zogst so mit deinem Aufseherbüblein, dem kleinen Sepp, bettelnd durch den Wald, bis dir in meinem Heimatsdörfchen die Werner-Leni ihr Stübchen öffnete und dich mit deinem Kinde gastlich und dauernd aufnahm. Du wusstest dich dankbar zu erzeigen, versahst dir gewissenhaft das Hauswesen, wenn sie mit dem alten Richter in Resonanzboden Holzgeschäft nach Wien reiste. Deswegen nannte man sie im Dorfe allgemein die Wiener-Leni. Als dann dein Birweih, wie du deinen Sepp nanntest, davonging in Gefilde, wo es kein Wiederkommen mehr gibt, weintest du noch mehr. Deine Züge wurden rau und hart, die Augen lagen tief in ihren Höhlen und blickten matt und hohl. Der Schnurrbart aber entfaltete sich zum Schrecken aller Dorfkinder in derartigem Maße, dass er sich wohl ganz mit demjenigen des alten Richters messen konnte. Was viel sagen will, denn das Dorfoberhaupt war im Besitze eines martialischen Schnurrers. Von nun an ging mit dir eine merkwürdige Metamorphose vor sich. Wie aus dem Goaswenzel nach und nach ein Weiberer, so wurde aus dir nach und nach ein Überreiter, wie die Waldleute ein Weib nennen, welches die Schranken seines Geschlechts überschreitet. Du trugst einen alten, filzigen Männerhut, einen langen, altmodischen Schösselrock, den dir der Richter schenkte. Du weißt, es war einmal sein Brautrock. Und einen blauleinenen Weiberkittel nebst großen Wadenstiefeln, wie sie im Hochwald die Mannsleut zu tragen pflegen. Mit dem Wurstluisel schlossest du Bekanntschaft. Und dieser machte aus dir einen Erzpascha. Und in der Tat gingst du als Mann verkleidet oft über die Grenze und schmuggeltest Tabak und Salz herüber ins Böhmische, wie der geriebenste Pascha. Dabei lerntest du auch mit der Pistole umgehen. Du schossest mit Sicherheit das Eichhorn vom Baum und den Geier aus der Luft und im Kronawitterschüssen tat's dir kein Gelernter nach. Einmal erwischte dich bei diesem etwas unsauberen Geschäfte der alte Jäger. Er fasste dich am Kraken, zog seine Hundspeitsche und klopfte dir den Staub aus dem Kittel. Nur dem alten Richter hattest du es zu verdanken, dass nicht gegen dich geamtshandelt wurde. Aber du musstest den Mannern im Dorfrate auf deine Seligkeit versprechen, das Schießen für immer auf den Nagel zu hängen. Um diese Zeit war es auch, dass dir der Goaswenzel eine Ziege schenkte, und fortan wandtest du derselben deine ganze Aufmerksamkeit zu. Täglich sah man dich, natürlich in Männerkleidung, mit dem Weidenkorb auf dem gekrümmten Rücken, dem Pfannerschlage zuwanken, wo du für dein Milchtier Brombeer, Ahorn und Eschenlaub streiftest. Das Geißlein war dir dafür dankbar. Es versorgte dich reichlich mit Milch. Und die Wiener-Leni gab dir täglich drei bayerische Semmeln dazu, die du aber immer erst in der heilsamen Milch aufweichen musstest, sintemal sie dein zahnloser Mund nicht hätte kauen können. »Ja, Tschirslin hat's gut«, pflegte das Everl Uilei zu sagen. »Die kann süße Milch und Semmeln essen, während ich handige Erdäpfel beißen muss.« Du siehst also, Schirslin, dass sich der giftige Neid auch an deinen harmlosen Wandel heranwagte, wie es ja leider zugeht auf der Welt. Bei den Paschern hattest du, du sonderbares Weibswesen, das Schnupfen und Rauchen gelernt, und tatsächlich ging dir der fette Schmalzel in deinem gläsernen Tabakbixel und der von Grenzjägern geschenkte Kommisstabak in deiner Schweinsblase nur selten aus. Du warst im Besitz einer Gipspfeife, die dir der joviale Dorfpfarrer der Thomerl geschenkt. Und es war dein seligstes Vergnügen, in Mußestunden blaue Wölkchen aus derselben zu puffen. Wobei du deinem alten Kater, der dir immer wie ein Hund nachlief, sanft das Fell streicheltest, dass er behaglich schnurrte. Und uns Dorfkindern wunderbare Mären erzähltest, dass wir vor Staunen sperrangelweit den Mund aufrissen. Als du in deinen letzten Jahren kein Tabakgeld mehr hattest, sprachst du die Dorfburschen um eine Pfeife an, und mit Vergnügen erfüllten sie deinen Wunsch. Doch auch dann, wenn du keinen Tabak aufzutreiben imstande warst, wusstest du dir, du pfiffige Schirslin, zu helfen. Du trocknetest die schönen Blätter der Waldbuche, die dir dann einen köstlichen Tabak lieferten und die du mit stillem Behagen rauchtest. Ein Grund mehr, dass dich alle Dörfler anstaunten. Wenn dir jemand sagte, »Schirslin, lass dich doch einmal balvieren«, so pflegtest du treuherzig zu erwidern, »Ah, Balei, folgt mir nicht ein, wir sind allweil gute Freund gewesen, ich und mein Bord, und es wird schon recht sein, wenn man mit so einem ins Grab einsteigt.« Und du behieltest deinen Schnurrer, der wie dein Kopfhaar schon silberweiß schimmerte. Hast mich auch einmal recht ordentlich erschreckt, Schirslin. An einem taufrischen Hochsommermorgen war es, als ich eine Range von 11 Lenzen hinaus sah ins Walddickicht, um nachzuschauen, ob sich in meinem Fanghäuschen über Nacht kein Rotkehlchen gefangen habe. Meine Erwartung ward leider nicht erfüllt, es hatte sich nur ein Frosch in dieses rätselhafte Gefängnis verirrt. Doch ließ ich mich nicht abschrecken. Ich begann neuerdings aufzurichten, und als ich eben im Begriffe war, mich aus dem Staube zu machen, du weißt, ich hatte damals große Furcht vor Gespenstern, teilten sich hinter mir die Zweige und vor mir standest du mit deinem grauenerregenden Schnurrbart. In meiner Bestürzung glaubte ich, in dir eine dem tiefsten Höllenpfuhle entstiegende Hexe zu sehen, und mit fliegenden Haaren und schnellenden Beinen nahm ich Reißaus, dass Reh und Eichhörnchen entsetzt aufsprangen und mir nachjagten. Noch heute höre ich dein schallendes Gelächter, das du mir nachsandtest, und als ich die Überzeugung gewann, dass jene vermeintliche Hexe du gewesen, da schämte ich mich zwar vor dir, aber ein etwas unheimliches Wesen bliebst du mir von jenem Augenblicke immerhin. Und weißt du es auch noch, Schirslin, wie ich einmal dein Lebensretter ward? Einmal an einem schönen Sommerabend war's, ging ich mit meinem älteren Bruder, dem Franzl, vom Moldau-Ursprung nach Hause. Als wir auf die waldlose Höhe des Kreuzbaumes gelangten, vernahm ich ein leises Wimmern und Wehklagen. Betroffen hielt ich den Atem an und lauschte. Da hörte ich's wieder, es kam von der Höhe. Nun blickte ich empor und schnellte erschreckt zurück. In unmittelbarer Nähe stand ein großer Ahorn ganz einsam in der Waldlichtung. Auf einem weit ausgreifenden Aste sah ich ein Menschenleben hängen und ängstlich zappeln. »Wer ist's?« schrie ich entsetzt hinauf. Da begannst du, arme Schirslin, weinerlich zu flehen. »O Bierwei, gut's Bierwei, hilf mir over, sonst muss er mit's Tote hingen.« »Schirslin«, schrie ich hinauf, »was ist geschehen?« »Lauwert han ich zupft, da ist er der Ast abbrochen, da bin ich runtergefallen und bin mit dem Kittel hängen geblieben, sonst hätte er mit's da gefallen. Oh weh, eine gute halbe Stunde häng ich da schon da. Das ganze Blut geht mir schon zu Kopf und wenn man ihm hilft, so muss er mit's da hängen.« In der Tat guckte der Kopf bodenwärts, während die Füße sich gabelförmig in die Höhe reckten. Da kletterten wir hinauf zu dir und befreiten dich aus deiner todesbangen Lage. Der Franzl führte dich nach Hause und ich belastete meinen Rücken mit deinem Korbe. Zu Hause begehrtest du noch eine Pfeife, legtest dich dann nieder und nach 8 Tagen hattest du deinen irdischen Wandel vollendet. Der Fall auf dem Ahornbaume war dein Tod. Ich ging hinter deinem Sarge und steckte dir das rote Holzkreuzlein in den Grabhügel und nachher, Schirslin, warst du im Dörfchen vergessen. Und nun lebe wohl und lass dir's da droben bei unserem lieben Himmelvater gut gehen. Hast gelitten genug auf der Erde. Noch eines. Solltest du wieder einmal auf die Welt kommen, so werde Pfarrhofsköchin. Man sagt, solch ein Leut soll's am besten haben. Und du hast obendrein die Genugtuung, einst in deinen alten Tagen, wenn du außer Kurs gesetzt wirst, ins Pfarrerköchinnenasyl zu kommen. Lächelst du?